Und der ist da in diese Übung gejumpt und hat sich halt auf alle Vieren nackt, Kopf zu Boden, und hat seine Arschbacken auseinandergerissen. Und ich habe einfach in den schwarzen Amazonas geblickt.
Ja. Also er hat mit beiden Händen seine Arschbacken auseinandergezogen.
Ich dachte, wenn ich zu nah hingehe, dann schluckt mich das schwarze Loch.
Ja.
Und ich dachte, wow, Alter.
Der hat keine Scham mehr.
What the fuck? Das war so weit draußen für mich.
Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Es gibt Dinge, für die schäme ich mich einfach nicht mehr.
Und zwar, dass du eine extra eigene Tasse für deinen Tee hast.
Ja. Kat, was geht?
Jones, how is life?
Geht so live.
Ja, wir
ich
sind
bin krank.
Ja, und du hast mich angesteckt, Mann.
Wir sind krank as fuck.
Digga, geht gar nicht.
Und trotzdem hustlen wir für euch, damit ihr eure Sonntagslaune bekommt.
Ja, wir versuchen es wegzumanifestieren.
Ja.
Und wegzudrogen mit irgendwelchen Medikamenten.
Ihr habt keine Ahnung, wie schlecht es uns wirklich geht. Ist wirklich so. Aber wir dachten, wir sind at service. The Church of Rein und Raus muss jeden Sonntag live gehen.
Ja. Ist so. Außerdem haben wir Bock.
Also wir haben Bock, geht so. Ich hab, weißt du, das Ding ist wirklich, wir haben drüber geredet, ohne Gesundheit vergiss alles. Ja, ohne Gesundheit.
Wir lagen so total krankheitsschmachtend im Bett und haben darüber sinniert, wie wichtig Gesundheit einfach ist.
Schick mir jetzt meinen Kontoauszug und es sind 12 Millionen drauf, es wäre mir gerade scheißegal, weil mir ist diese Ibu 10.000 und meine Nasentropfen extrem viel wichtiger in dem Moment. Also ist wirklich, oder? Ist doch geil zu wissen, wirklich Gesundheit ist first. Vergiss den Rest, echt.
Also es ist nicht nur geil zu wissen, weil ich glaube, das weiß jeder, sondern das auch nochmal wirklich zu spüren. Weil die meiste Zeit geht, also uns beiden jetzt, wir haben das Glück, bei guter Gesundheit zu sein.
Ja.
Und man nimmt das oft so für granted, also einfach so als gegeben, als so, ja, bin halt gesund, fertig und jetzt. Und da in solchen Momenten merkt man nochmal, scheiße.
Life is fucking humbling. Wieder, ja.
Das ist echt
wenn es dich erwischt, Mann.
Also gerade dieses Energielose und so, ne? Wir reden jetzt von einer Krankheit, die einen einfach, die alles raubt an Energie und Lebensfreude und so.
Ja.
Ja, so, genug von
uns. Genug von uns. Ja. Also wir können so lange noch gute Laune machen, wie die Aspirin wirkt.
Genau.
Danach bauen wir schnell ab. Deshalb lass uns unser gutes Zeug verfeuern. Und da ist es wieder, ja. Kat. Aber, also, gute Frage. Schämst du dich, wenn du krank bist?
Ja. Ich habe so struggle, bei meinem Arbeitgeber anzurufen.
Ja.
Und zu sagen, ich bin krank und ich muss keinen Grund nennen.
Deshalb rufst
so.
Du nie an.
Dich meinst du? Nee, ich arbeite durch bei dir.
Ja.
Und wenn ich sage, ja, ich bin krank, dann versuche ich immer noch extra so krank zu wirken, auch wenn ich vielleicht nur irgendwas habe, was nicht hörbar ist.
Ja.
Einfach nur, weil ich mich so schäme, dass ich jetzt mich krank melden muss. Also ich schäme mich erstmal, mich krank zu melden. Der Anruf ist super unangenehm für mich. Also am liebsten würde ich ihn abgeben, so delegieren irgendwie an dich oder so.
Ja.
Aber ich muss ihn machen und dann sagen, ja, okay, alles klar, wann, so wie lange und so. Also so ein paar ganz unpersönliche Fragen und keiner fragt nach, was hast du denn? Und ich lege auf und ich fühle mich noch 10-mal kränker, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich mich krank melden musste, ja.
Ich habe ich habe das nicht oft, aber ich kenne bei Arztbesuchen, jetzt nicht nur wegen Krankheit, sondern, keine Ahnung, Symptomen oder Neurodivergenz und so weiter, die Angst davor, nicht ernst genommen zu werden. Also die Angst davor, nicht krank genug zu wirken, damit jemand wirklich mein Leid versteht. Ich weiß nicht, ob das unter Scham fällt.
Weiß
auch, so eine Befürchtung.
Ist eine Angst.
Da ist auf jeden Fall eine Scham dahinter, so ein Hypochonder zu sein.
Ah, so, dass jemand sagt so.
Du? Also bitte reiß dich zusammen.
Bisschen da,
Leute sind im Steinbergbau gestorben.
Ja.
Du Lauch. Du Lauch.
Du Opfer.
Ja.
Ja, also das andere Schämen ist, dass ich irgendwie gelernt habe, stark sein zu müssen.
Ja,
so,
ja.
Also so wie, ja, steh wieder auf, Jungs heulen nicht so, so mäßig. Und witzigerweise, also ich übe mich darin, wenn ich krank bin, auch das mitzuteilen, auch meinen Freunden und so. Und ich habe gestern einer Freundin geschrieben, also ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, so, ja. Und dann schreibt sie mir, du, ach krass, du bist doch sonst immer so hart im Nehmen.
Ja, ja, gute Maske, hä?
Und dann dachte ich mir so, ja, okay, die ist es so nicht gewohnt, dass ich sowas äußere. Ich sagte, hä, wie? Also selbst wenn ich mal was habe, dann, naja, nee, ist ja nix.
Ja, ja. War spannend.
Ja, das hat mir nochmal gezeigt, okay, gut, da habe ich irgendwie falsch, bin ich ein bisschen falsch mit umgegangen. Ja, aber ich üb's irgendwie. Aber ich fühle mich trotzdem noch wie ein Opfer, ey. Wirklich, ich fühle, also
ich, so ein Idealbild,
ich kann
von
so leidende, so ein, ja, leidende Menschen, also kranke Menschen sind für mich leidende Menschen. Also, oh, es mir geht so schlecht und so. Und das Stoß, also das finde ich sehr abstoßend. Also ich persönlich. Und wenn ich selbst so bin, dann ist, finde ich, dann wie komme ich dann mit mir klar, ja. Dafür schäme ich mich, so eine leidende Person zu sein, ja.
Ja, wenn das Leid echt ist, kannst du
vielleicht, ja, ja, voll,
du kannst ein bisschen Gnade üben, indem du merkst, oh scheiße, wenn es mir scheiße geht, geht es mir scheiße.
Ja. Ja? Ja, muss ich üben.
Wir machen jetzt, wir rein und raus wird jetzt ein Gesundheitssender. Ja. Willkommen zur Folge, wie ich richtig atme, um wieder gerade zu sitzen.
Genau, nein, aber das Thema ist Scham, weil es begegnet uns, also es passt jetzt zum Kranksein irgendwie.
Scham ist mein Territory. Scham ist mein Ding. Ich glaube, Scham ist für mich das eines der wichtigsten Dinge überhaupt.
Also warum? Was meinst du?
Auflösung
genau
von Scham.
Ah ja, okay.
Weil es einfach für mich keine. Es gibt eine natürliche Scham und es gibt eine für mich eine toxische Scham. Und ich glaube, wir unterschätzen, wie viel Scham in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur rumläuft. Und was die mit uns macht, mit unserer Fähigkeit, wir selbst zu sein, uns zum Ausdruck zu bringen, frei zu sein. Und ich glaube, dass
also Gesichtsverlust ist ja auch, hat ja auch ein bisschen was damit zu tun.
Mit Sicherheit, ein Extremfall. Ja. Also so ein nichts mehr zugehören zur Gesellschaft, ausgegrenzt sein und so weiter.
Die anderen reden, oh Gott.
Aber ich habe mich sehr viel mit Scham beschäftigt. Für mich war so meine Porno Herkunft und da drüber hinwegzukommen oder durch die Scham hindurchzuarbeiten, hat auf der anderen Seite zu sehr viel mentaler Freiheit geführt. Und deshalb die Grundlage, ganz ehrlich, die Grundlage aller unserer Workshops ist Scham, gewisserweise.
Auf jeden Fall, ja.
Wie oft und wie viel wir Scham konfrontieren, weil es echt unnötig ist in den meisten Fällen. Und gleichzeitig Scham, eigentlich, man kann ziemlich butterweich durch Scham durcharbeiten. Das ist das Geile.
Aber ich liebe diese Übungen, die wir machen, um so Scham abzulegen und die Scham zu konfrontieren und so.
Ja.
Die sind mega nice.
Und das Sattsehen.
Danach sind die so frei, die Menschen. Also es fühlt sich, man merkt richtig so diese Befreiung.
Ja,
und das schweißt auch eine Gruppe zusammen, wenn man sich nicht mehr voneinander schämt.
Ja,
irgendwie.
Ja, wenn alle nackig sind, dann gibt es nichts mehr zu verstecken.
Ja.
Und Scham, das ist ja auch so ein Wisdom Drop, Scham lebt immer nur in Isolation. Scham gibt's nur so lange, wie ich eine innere Story in meinem Kopf aufrechthalte, dass es etwas gibt, für das man sich schämen kann. Und in dem Moment, wo es ausgesprochen ist oder in Kontakt mit einer anderen Person, die dann sagt, ja, ich auch, ja, ist es so piff,
ja,
paff,
krass,
puff.
Alter, ja.
Und oft weg. Und ich finde es geil, weil auf der anderen Seite gibt's sehr viele Lebensskripte, die durch Scham oder aus Scham resultieren und Leute echt krüppeln. Und ja, wo fängt man da an?
Also du hattest eine Situation, wo du dich vor kurzem mal irgendwie oder Schamgefühle hattest oder geschämt hast. Und irgendwie sind wir so dadurch auch so ein bisschen darauf als Thema gekommen.
Ja.
Magst du davon berichten?
Also wir hatten ja zwei Situationen. Ich will vielleicht die zweite vorwegschießen.
Okay.
Weil, also zum Thema Porno. Wir beide waren vor ein paar Tagen, sind wir zufällig an einem Erotikstore vorbeigelaufen.
Also wirklich zufällig.
Nee, zufällig, aber wir sind halt so, hey, fuck it, lass uns reingehen.
Halt
wir waren im Ausland und ausländische Sexstores ist halt King. Also da weiß man nie, wie dreckig wird's wirklich. Und was der Laden saugeil gemacht hat, der hatte wirklich, also wie nennt man das, Oldies? Magazine, Pornohefte, 50, so 60 Jahre alt.
Geile Heftchen einfach. Ja. So.
Und wir sind rein und wir haben uns durch diese Reihen von Magazinen gefistet. Und ich habe erst danach gecheckt, wie viel meines Lebens ich mich dafür geschämt hätte. So, guck mal, Batman, der lala Arschfix, guck mal hier, Penisvergrößerung. Und wir haben einfach den Laden besetzt. Und ich habe richtig gemerkt, so, da ist gar keine Hürde in mir.
Ich war richtig gefreut, stimmt. Ja, stimmt. In dem Laden, der Besitzer, der konnte es, glaube ich, kaum glauben, wie euphorisch wir uns durch seine alten Heftchen da gemeistert haben. Und
now you really found the treasures, huh?
Ja, genau.
Richtig so stunt.
Der meinte doch auch noch, er konnte, als wir reinkamen, nicht so richtig einschätzen, was wir suchen.
Yeah.
Aber nach der Auswahl der Hefte, also.
Oh, now it's clear you are the Germans.
Genau, you are the Germans. Hat er gesagt. Weil wir uns die Träge, wir haben irgendwie so, genau, was but, also irgendwas mit Analsex und irgendwelche.
We still have a serious on ass fucking on the Autobahn.
Ja, genau. Und irgendwas mit Royal Cums oder sowas. Oder ganzes Magazin von irgendwelchen Cum-Shots und so.
Long story short, wir haben, also mir ist danach auch aufgefallen, dreh 10 Jahre zurück, ich bin so, hör auf, ich werde da, dass, wenn das jemand sieht so. Und wir haben im Bus zurück die Hefte schon geblättert und wirklich die größten Prolapsen uns angeguckt.
Wir haben einfach $200 ausgegeben.
Wir haben $200 Hefte gekauft und die liegen jetzt für meine Männergruppe bereit auf dem Klo, finde ich sehr geil.
Ja.
Und
das stimmt dafür. Also ich habe mich schon geschämt in der Bravo, kennst du noch diese nackten Menschen?
Ja, klar, natürlich.
Und da mir die anzugucken und wenn dann irgendwie meine Mutter mitkriegt, dass ich mir da so eine Seite angucke, zu Tode geschämt habe ich mich.
Das Ding ist wirklich mit Penthouse fing meine Pornokarriere an. Ich habe damals den Schatz von meinem Onkel im Keller gehoben. Und er hatte kistenweise Pornohefte. Ja.
Aber gibt's das heutzutage noch? Meinst du, dass unsere Enkel oder sowas irgendwann
doch, aber auch richtig, unsere Schätze die richtig, die richtige Rünstigen, Alter. Ja. Die richtige Autobahnschlampen 3000, Milchbrüste, Ahoi. Ne, wirklich, gibt's übles Zeug. Mhm. Ja. Autobahnraststätte.
Oh, wow. Und dann einfach Bilder von irgendwelchen dreckigen Raststätten, Toiletten.
Ja, ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Ja. Ja, die andere Story ist ein bisschen lang. Soll ich die lange Version erzählen?
Also mach's interessant. Egal ob lang oder kurz.
Okay, hört zu, Kinder. Legt euch zurück.
Gib dir Mühe.
Onkel Jones erzählt.
Kannst du ein bisschen was dazu erfinden, damit es spannender
wird? Onkel Jones erzählt. Ich war für ein langes Wochenende in Budapest.
Budapest.
Budapest. Und das erste Mal in meinem Leben, und also Nummer eins, geht dahin, was für eine geile Stadt. Und ein großer Teil meiner Familie kommt daher. Das heißt, für mich war das auch so, ich weiß nicht, ich war jetzt nicht auf einer Agenda, die große Wurzelsuche meines Lebens, aber ich war neugierig so, hey, how's the vibe, wenn ein Achtel rechnerisch von mir ungarisch ist? Weißt du, wie vibe das mit mir? Und ich gehe so auf Airbnb-Entdeckungen, guck mir die ganzen Bar-Tours und so weiter an und dann bietet eine Energieheilung an. Und you know me, ich war so, fuck yes, ist egal, habe ich noch nie gemacht.
Ich weiß nicht mal, was es bedeutet.
Wurscht, ich auch nicht, aber sie hat mit Händen und Energie und so weiter und ich war so, weißt du was, ich fühle mich angesprochen, es passt irgendwie zu meiner Agenda, so ein bisschen Richtung Wurzelsuche und vielleicht gibt es da was zu holen für mich. Ich war einfach grundoffen, happy. Und ich dachte, weißt du was, fuck it.
Wie lange geht so eine Sitzung?
3 Stunden.
Krass.
Also in 3 Teile, eine Stunde unterteilt. Mhm. Aber ich dachte so, weißt du was, gebucht, Punkt. Ich gehe da jetzt hin, ist mir egal. Ich habe resoniert. Ich fand es crazy. Also die Art, wie sie es auf fucking Airbnb, alle machen Sauftouren, da kommt eine Energieheilerin. Ich war so, all in, da gehe ich jetzt hin. Die ist crazy genug, das so, da stehe ich drauf. Und ich fahre zu ihr und weißt du, ich kann die ganze Geschichte erzählen, dann gibt es immer wieder rückblickend Dinge, die ich während der Session richtig gecheckt habe. Auf jeden Fall fahre ich zu ihr und ich schätze, sie ist eh nur, keine Ahnung, 30 Jahre alt oder so. Und wohnt ein bisschen außerhalb von Budapest Stadt, so eine halbe Stunde Rollerfahrt zum E-Scooter. Und ich klingel und ich bin bei ihr privat. Also ich bin privat irgendwo im 9. Stock. Und es geht die Tür auf und sie begrüßt mich und ihre Mutter begrüßt mich.
Wow, okay. Also ich kenne die Story noch nicht, deswegen.
Ich du kennst sie auch, du kennst die Story, du kennst den Teil noch gar nicht. Nee. Ja. Und also ich kann dir so ein bisschen so ein Highlight geben, rückblickend. Also was ich mhm. was ich da schon so gecrackt hat bei mir, war die erste Scham. Ich dachte, wow, what the fuck? Du wohnst zu Hause bei deinen Eltern und deine Mutter begrüßt mich mit Handshake an der Tür und während meiner Session backt die Dinge, die ich später zum Essen bekomme.
Wirklich?
Ja. Aber das Ding, was mir richtig ins Gesicht gesprungen ist, ich dachte so, du kannst deine Arbeit bei deinen Eltern machen und da ist gar kein Judgment. Also du gehst so hin und sagst, Mama, da kommt jetzt gleich ein Klient für meine Energieheilung. Und da ist mir aufgefallen, wie viel in meiner und ich glaube in ganz vielen Familien in gewisser Weise klein oder geheim gehalten wird, weil sowas macht man nicht oder was könnten die Nachbarn denken. Oder wenn, weißt du, wenn eine Familie eine grundsätzliche, ach, auf mit sowas, scheiß, geh in die Kirche lieber und lern was Gescheites oder so. Weißt du, diese ganzen Lebensskripte und so weiter und es hat mich so geflasht und ich habe gedacht, ja natürlich, wie viel, also als Kind du wächst in deiner Familie auf, aber wie oft siehst du denn den Alltag von anderen Familien? Hm. Also wie viel Referenzvergleich hast du, wie in Anführungszeichen Familie mit der Individualität ihrer Nachkömmlinge umgeht? Und ich habe einfach gemerkt, oh scheiße, ich fange jetzt schon an zu kochen, Alter. Weißt du, ich gehe da rein und ich merke richtig so, wow, du machst jetzt deine Arbeit, deine Mutter weiß Bescheid, kocht nebenan und du machst Energieheilung. Wo ich ganz viel, also für mich vermutet habe, da wird jemand sagen, was machst du für einen Schrott? Mach was Gescheites, hör auf mit sowas. Weißt du, diese...
Ja. Ja, diese also Gott sei Dank sind nicht alle Eltern so, ja.
Ja, also gut für alle, glaub mir, da musst du weniger bearbeiten. Aber so und da plötzlich. Also
bist du dann in ihr Kinderzimmer gegangen?
Ja. Sehr ja geil. Die war wirklich in so ein 10 Quadratmeter Zimmer. Ja. Und die hat einfach ihre Matratze da ausgebreitet, also ihr Liegebett. Und in ihrem Zimmer links und rechts mit so einem Medion-Lautsprecher ans Ohr. Und dann ging die Session los. So.
Ach cool.
Und ich habe es einfach gefeiert zu das so, wow, wie geil. Vielleicht auch, weil sie in also ähnliche, sagen wir, Heilberufe oder Coaching, Therapie arbeitet. Ich denke so, cool, wie du das dich so ausbreiten kannst. So.
Und wie sieht's, also kurz zum Rahmen, du weißt ja, ich weiß, du magst das nicht so, aber ich brauche immer, um ein Bild sehen zu können. Ja, also du lagst dann auf dieser Matratze.
Ja, es gibt natürlich ein Vorgespräch, so, woran willst du heute arbeiten? Gibt's ein Thema im Vordergrund und so weiter, bla bla bla. Ja, und dann geht die Session los, ich lege mich hin und also sie geht mit ihren Händen durch und die Idee ist, dass sie letztendlich, also sie geht einmal berührt mit den Händen fast den ganzen Körper einmal und hat halt verschiedene Stellungen. Mhm. Also eine Hand am Nacken, eine Hand auf der Stirn gleichzeitig, ist eher so Langzeitgedächtnis, die Hände an den Seiten, an den Backen, hat Bedeutung. Und so, also die Idee ist, dass sie sich in eine Frequenz eingroovt, die ich brauche. Also die Idee ist, sie connectet mit mir und ich habe eine Frequenz oder eine, was gerade so in mir abgeht. Und sie matcht mit der nächsthöheren und bringt mich so ein bisschen hoch oder kann tiefe Frequenzen auflösen. Mhm. So mehr oder weniger ist die Idee. Also dass sie mir wie so eine Art von Vibration mitgibt durch ihre innere Haltung und durch Lebensenergie, die durch ihre Hände entsteht.
Und diese drei Abschnitte, also was ist Abschnitt 1, 2 und 3?
Vorgespräch, der Bodyscan durch den Körper gehen und dann ist das dritte eine geführte Reise, wo es wirklich tiefer in die Emotionen geht.
Krass, okay.
Ja.
Und?
Ja, also was soll ich erzählen? Ich glaube, das ist so, dass über den Scan und so weiter kann ich wenig sagen. Es ist wirklich so, dass jede Stelle, die berührt wird, wirklich andere Erinnerungen weckt. Also es hat schon was Trance-artiges.
Also du hast dann die Augen zu auch?
Die Augen zu, okay. Und spür dann halt einfach rein. Und die Idee ist natürlich wie immer in solcher Arbeit so wenig im Kopf wie möglich zu sein.
Ja, aber fragt sie zwischendrin irgendwas oder gar
nicht? Nee, da nicht. Okay. Es geht einfach so durch. Ja. Also sie geht ohne Sprache von oben bis unten den Körper durch. Und letztendlich liegt es an mir, die Bilder und die Erinnerungen körperlich oder zellulär kommen zu lassen und gehen zu lassen. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie so, oh, ich hab's, stopp, jetzt erzähle ich kurz, sondern ist halt ein Erlebnis, ist halt durch die Wellen der Emotionen durchgehen, was halt kommt. Und das ist spannend, weil so im Gespräch danach gibt's halt Körperstellen, die gewisse Bedeutungen haben. Also rechtes Bein steht für Geduld oder Ungeduld, lalala, hier und da am Nacken geht es um Langzeitgedächtnis, also lange vergangene Geschichten und so weiter. Und da gab es einfach coole Situationen, die mir hochgekommen sind, wo ich dachte, oh wow, hab ich lange nicht mehr drüber nachgedacht. So. Weil eine bedeutsame Person meines Lebens kommt und kommt an genau der Stelle, wo sie mich berührt, also ziemlich faszinierend, ja. Und irgendwann geht's in diese Trance, in diese geführte therapeutische, emotionale Arbeit. Ziemlich ähnlich zu dem, was ich mache, wenn ich so auf emotionsfokussiert arbeite, aber halt mehr, ich bin halt 2 Stunden lang weichgekocht durch die Erlebnisse, durch das Gespräch, durch den Bodyscan und so weiter. Und am Ende, was ich eigentlich erzählen will, was so, ja, das hauptsächliche Ding war, führt mich halt so durch den Körper an eine Emotion oder an etwas, was halt jetzt da sein will. Und ich crack halt. Also ich merke, oh shit, here we go. Dein Nadelöhr, geil. Ich freue mich in gewisser Weise. Also Nadelöhr heißt für mich, fuck, okay, da wird's eng, da gibt's einen Schmerz, da gibt's eine Scham, da gibt's eine Trauer und so weiter. Und ich bin so, yes, go for it. Und ich fange an, richtig zu cracken und komm und also wirklich die Tränen kommen mir und ich bin so, oh ja, mir bricht die Brust auf und da ist so ein, weißt du, da ist so ein Baby-Cry. Wirklich, da ist so ein, das Ding, was halt so platzen will. Mhm. Und ich mache einen Full-Stop.
Wow.
Ich mache einen Full-Stop und ich schäme mich. Und ich schäme mich oder mir wird eine Scham bewusst, für meinen Crybaby-Face. Weißt du, für das Gesicht,
ja.
Was ich, also für die Verletzlichkeit, whatever.
Ja.
Also da ist so viel Ladung und da kommt so viel zusammen. So, ah, die Arme, jetzt muss die mich aushalten. Ich platze hier komplett. Weißt du, mit den ganzen Stories, die hat bestimmt nur Freundinnen, die so ein Tränchen weinen und dann wieder heimgehen und hier liegt Jones und macht Chaos in der ganzen Wohnung. So. Mhm. Und au, ich habe richtig gemerkt, oh, vielen Dank, also das ist ein gutes Ergebnis der Session. Ich habe eine neue Scham, ich habe was.
Also irgendwas unlocked oder released?
Ja, ist
irgendwas.
Unlocked im Sinne von, okay, ich habe eine Identifikation mit einem Gefühl irgendwie ertappt. Ich spüre richtig wie, da ist so eine geile, also ich sage richtig geile, substanzielle Grundschmerz, Angst in mir.
An die du mal kurz rankommen konntest.
Ich will, dass diese Energie über mich strömt. Ich will, dass ich platze. Und da kommt so ein innerer Konflikt. Und da kommt dieser wirklich greifbare Glaubenssatz von, das kannst du jetzt nicht machen.
Ja, wie sehe ich dann aus?
Ich kann dir gar keinen Satz dazu sagen. Ja. Aber ich fand es spannend, weil es einfach so viele Schichten von Scham gibt. Und ich habe, weißt du, geh zurück zu den Pornoheften, voll geil, aufgelöst. Ich würde ein Pornoheft in der Öffentlichkeit lesen, mir gerade scheißegal.
Ja.
Ja. Und dann sitze ich da bei einer Person, die mich nie wieder sieht. Und ich glaube, das ist so ein Main Takeaway von dem, was ich über Scham kennengelernt habe. Scham ist immer ein internalisiertes Bild, wie andere mich sehen. Also es geht bei Scham nicht um die Sache, also mein Babyface, sondern es geht um die Bedeutung, die ich habe im Gesicht von meinem Gegenüber.
Ja.
Das Gesicht verlieren, sagt man auch zum Beispiel. Ja. Also wie ich mich im Gegenüber gesehen wahrnehme.
Mhm.
Und das ist so ein wesentlicher, für mich ein wesentlicher Punkt von Scham, dass es nicht wirklich drum um eine innere Instanz geht, sondern um eine Interpretation eigentlich.
Ja, absolut. Also du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, dass das Gefühl eigentlich sehr isoliert ist, also dass nur alleine besteht. Also
ja.
In Kontakt mit anderen,
ja, ja.
Wenn man es mal ausspricht, löst sich das ja schnell wieder auf.
Ich bin mir sicher, ich habe einen Teil davon aufgelöst.
Ja.
Also das ist halt, ein Teil des Prozesses ist halt, ich meine, ich habe in dem Moment die Eier gehabt zu sagen, fuck, ich schäme mich. Ich merke gerade, bam.
Ja, und du hältst auch nur so viel aus, wie du aushältst.
Und, ja, klar, und viel, es gibt auch gute Gründe, warum ich wahrscheinlich in Luft explodiert bin, weil es viel war. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es einen Teil dieser Scham gleichzeitig bearbeitet hat, weil ich sie halt wahrgenommen habe. Viel Schambearbeitung ist Wahrnehmung, wie die Scham stattfindet.
Ja.
Amen.
Was hast du danach zu essen bekommen von der Mutter?
Süßes Gebäck. Keine Ahnung, wie es heißt. Ist immer ja viel cool. Kokos.
Hat sie dann gesagt, ja. Okay, jetzt meine Mama hat was gemacht. Und
ich glaube, die hat eher für, also die Menge, die sah nicht aus, als wäre das nur für mich gedacht gewesen, aber es war ein glücklicher Zufall, dass.
Ja, aber solche Modis machen wahrscheinlich auch die Ungarischen, machen immer so ganz viel, weil es könnte ja die Großfamilie zu Besuch kommen.
Genau so war es, ey. Genau so war es.
Ja. Cool. Ja, voll schön, ja. Dass du dich schämen konntest. Also es hört sich jetzt ein bisschen sarkastisch an, aber ist nicht so gemeint. Also ich finde es gut. Es gibt Charme, die ist so ein bisschen, ja, so oberflächlich. Also ich habe gerade drüber nachgedacht, über diese Charme, ein Pornoheft in der Hand zu haben. Klar, ich kann mich auch dafür schämen, also es gibt so ein, ja, mich nackt zu zeigen in einem Workshop zum Beispiel. Das ist, ich finde irgendwie, also für mich ist das eine oberflächliche Charme, ich weiß nicht. Für manche steckt da wahrscheinlich viel mehr drunter. Aber es gibt so eine Charme. Ja, ich will nicht, dass jemand sieht, dass meine Haare Ansatz haben oder dass sie heute fettig aussehen oder so. Weißt du, es gibt so eine, ich schäme mich dafür, dass ich heute nicht geduscht habe oder so, zum Beispiel. Das ist ja eine ganz andere Scham als sowas Tiefes.
Ja, weiß ich nicht, weil Crybaby-Face ist auch super oberflächlich. Aber die Bedeutung in mir ist halt massiv.
Ja, ja.
Also ich halte, weißt du, ich merke richtig so, nee, das ist kein, ich halte keinen Wert fest. Also ich habe keine Investition an meinen fucking Crybaby-Face. Wenn es nach mir geht, also ist es scheißegal, wie ich aussehe. Wenn es nach mir geht, nach meiner bewussten Deutung. Aber da gibt es diese Doppelschleife und die Schleife führt zurück zu wie, also da ist eine unbewusste Überzeugung. Deshalb, also ich halte nichts aktiv fest und sage, nee, das macht man nicht, sondern es macht mich.
Mhm.
Die Überzeugung kommt nicht von mir. Die habe ich irgendwo gelernt und irgendwo auf einer unterbewussten Ebene gespeichert. So wie wir uns damals gefühlt haben, werden wir uns nie mehr fühlen. Das ist Scham für mich. So. Und deshalb tue ich alles, um es zu vermeiden. Weil Leute, die Scham haben, im Workshop beispielsweise, das äußert sich ja meistens genau im Gegenteil. Also Leute, die Körperscham haben, sind ja extrem gepflegt.
Ja, also wir machen ja auch sowas, dass man zum Beispiel auch sagen soll, auf welche Körperstellen man zum Beispiel besonders irgendwie stolz oder besonders gut findet.
Ja.
Und das sind, also ich erwische mich dabei, dass ich mir denke, okay, ich rate jetzt mal, also das mache ich unbewusst, nicht extra, dass ich mir denke, es sind nicht diese schönen Brüste, wow, also die will ich sofort, will ich sagen, natürlich meine Brüste, oder? Also ich gehe dann davon aus, oder der geile Arsch oder so, dass sie so sagt, ja, hier, mein Hintern, der so geil ist. Und dann sagen die teilweise, reden vielleicht von Körperstellen, an die ich jetzt gar nicht gedacht hätte und lehnen Körperstellen an sich ab, die ich total, also das ist eine ganz verschobene irgendwie Wahrnehmung und Leute schämen sich für in Anführungsstrichen perfekte Körper.
Ja, ja.
Weil sie irgendwie vielleicht dafür mal niedergemacht wurden oder was auch immer.
Es steckt Bedeutung dran.
Ja.
Also es ist wirklich nie objektive Realität. Mhm. Es ist das Gleiche, was ich beobachtet habe. Wirklich,
die
schönsten Menschen haben am meisten Stress mit ihrem Körper. Das ist unglaublich.
Ja, ist echt krass. Ja.
Aber wahrscheinlich, weil sie auch am meisten dafür gesehen wurden.
Ja. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich unglaublich perfekt bin, aber so als Frau und ich zeige mich ja auch gerne figurbetont und freizügig und so und ich kriege schon häufig Kommentare zu meinem Körper, aber vor allen Dingen und das finde ich unmöglich, vor allen Dingen von meiner Mutter. Die ist also Und das finde, die sagt gar nicht irgendwie so schlimme Sachen, aber letztens sagt sie dann wieder so, Jesus. Sagt sie dann, ja, so abgenommen und so, ja, aber mehr sollte das jetzt auch nicht sein und so, gleich, das sieht dann nicht mehr schön aus.
Ich dachte, Komplimente wären das.
Nee, die hat, also die sagt jetzt nicht, oh Gott, bist du fett oder dünn oder oh, sieht kacke aus, aber in Kommentare, sie macht so, also nicht unbedingt, nicht, wow, du siehst so schön aus, da kann ich irgendwie mehr mit anfangen, weil das ist so ein bisschen allgemein gehalten und so. Und dann, ja. Das kann ja verschiedene Gründe. Aber schon ganz explizit über Formen von Beinen, Hintern, Armen, irgendwie
ja,
sowas.
Verrückt,
ja,
es ist verrückt, wie wir versuchen, die Natur so zu raten auf einer Skala von 0 bis 10. Also guter Arsch, ganz schlechter Arsch.
Ja, bei meiner Mutter so, ja, guck dir an, das sag ich von dir, Mann.
Was willst du ja, ich glaube, also die... Es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass die meiste Scham aus der Familie kommt. Also gerade, also wenn wir jetzt im Bereich Körper und Intimität oder Sexualität bleiben. Was ich vor kurzem gelernt habe, was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass die kindliche Sexualität ist ja eine komplett andere als eine erwachsene Sexualität. Also kindliche Sexualität gehört ja eher am Anfang, wie erforsche ich die Welt? Also ich stecke mir alles in den Mund und es ist sexuell. Hm. Du bist halt ab Geburt Sexualwesen. Also erforscht deinen Pipi-Mann, ziehst den lang als ein, zweijähriges Kind. Also es gibt sehr großen Grund, die Welt lustvoll zu erkunden, weil wir sie so besser abspeichern können. Und es gibt irgendwann so diesen, glaube ich, Ödipus, glaube ich, auch so der Ödipus-Komplex und Elektra von Freud, wo du dich ohne Zweifel, wo fast jedes Kind sich in das gegenteilige Geschlecht verliebt.
Ja.
Also ich glaube, ich weiß gar nicht, mit 4 oder mit 6, glaube ich, müsste ich lügen. Es gibt wirklich einen Altersbereich.
Bestimmt 4 oder so.
Ja, wo das Kind sagt, irgendwann werde ich Papa heiraten.
Mhm.
Und es sagt es natürlich in der kindlichen Sexualität. Und da passiert super viel Bedeutung, je nachdem, wie die Eltern antworten. Und es ist eine verdammt heikle Nummer, wie du da antwortest.
Ja, okay.
Weil wenn jetzt, also du brauchst einerseits, du willst als Kind auf keinen Fall Verbindungsverlust. Das heißt, super schlimm, wenn ein Elternteil sagt, hör auf, so einen Quatsch zu erzählen. Das kann super krass, ein krasser Einschnitt in die Sexualität von dem Kind sein oder also in die Liebe, ja, weil das geht tief ins Unterbewusste.
Ja, weil heiraten heißt ja nicht, will Sex mit meinem Vater.
Nein, kindliche Sexualität.
Ja, na, klar. Eben.
Oder
ja.
Dein Vater könnte zum Beispiel sagen, oh ja, ich dich auch, ich freue mich schon auf unsere Kinder. Und,
oh Gott.
Ja, ist ein Riesenproblem. Du merkst instinktiv, was für eine Scheiße daraus entsteht.
Ja.
Und das Interessante ist, dass die kindliche Sexualität mit der Pubertät ins Unterbewusste wandert und die erwachsene Sexualität übernimmt. Aber die Skripte, wie gehöre ich in die Welt, wer bin ich, was ist mein Wert und so weiter, wird in der kindlichen Sexualität geschrieben und wandert dann ins Unterbewusste und macht deine Beziehungen und macht deine Beziehungsfähigkeit und deine Sexualität und die ganze Scheiße.
Ja, und die ganze
Ja, und wie oft haben wir ein Sex-Sharing schon erlebt?
Ja.
Und es gibt in jeder Geschichte vor dem 10. Lebensjahr, also in den meisten 80%, irgendeine Scheiße, die passiert, die so krank ist, dass man echt glaubt, das kann nicht sein, wie ihr Eltern drauf wart, ey.
Ja.
Kein Wunder haben wir Probleme mit Sex. Also, und das wandert dann so in die, also das dann, das man nennt es beispielsweise Basisscham. Also ich weiß gar nicht mehr warum, aber da ist eine Scham in mir.
Mhm.
Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich weiß nicht was, aber es stimmt was nicht mit mir.
Ja, ich meine, ich habe auch Brüder und natürlich haben wir diese bekannten Doktorspiele früher gemacht.
Ja, natürlich.
Ja, und ich meine, das könnte eben. Und ich meine, ich habe da am Schniedelwurz von meinem Bruder rumgefummelt. Also das Schöne ist ja, es wird so unter dem Mantel eines, wir spielen
jetzt
Arzt
heute bist
sowas.
Du ein Cockhor, ja.
Nee, aber eigentlich waren das, das kommt bestimmt daher. Weil die kleinen Schniedelmänner von meinem Bruder. Nee, aber das ist ja eigentlich auch, so die, so, so, ja, die kindliche Sexualität und erkunden.
Ja,
also,
natürlich, ja.
Und keine Ahnung, ob wir wirklich Doktorspiele gemacht haben. Vielleicht wollten wir uns auch einfach nur anfassen und aneinander rumziehen.
Nein, es ist einfach nur Neugier.
Ja, na, genau. Ja, genau.
Es ist einfach, what is it?
Ja, genau. Ja. Ja. Und Gott sei Dank wurde ich dafür nicht beschämt.
Es ist, es ist essentiell und ich glaube, da passiert so viel Schabernack. Wirklich. Ja. Und ich habe eine kleine Liste aus einem echt, also aus einem Buch, das ich sehr empfehle, heißt Der unbewusste Lebensplan, das Skript in der Transaktionsanalyse. Mhm. Und es gibt, also die haben das in 13 Sätzen, es gibt viel mehr, aber so 13 Sätze zusammengefasst. Hast du mal Bock, dass ich die vorlese?
Ja, voll gerne.
Erstens, ich bin nicht so wichtig.
Ja. Also, was soll ich irgendwas dazu sagen?
Ja, keine Ahnung. Also ich denke mir so, ja, wie lässt sich das auf Beziehung und Sex so übertragen? Ja. Keine Ahnung. Manchmal mehr, manchmal weniger. Der Klassiker, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Mhm. So, das ist, glaube ich, dieses, hör auf, so einen Scheiß zu erzählen. Kannst Papa nicht heiraten, der hat mich schon. Oder
ist das ja, so? Oder auch so dieses, ich bin zu viel, oder kommt das auch noch als Satz?
Bestimmt. Also, drittens, ich glaube, ich bin zu blöd.
Ja, oh ja, wow. Das habe ich.
Echt?
Naja, also mir wurde schon suggeriert, dass ich eigentlich blöd bin.
Dass da Verbesserungsbedarf wäre?
Ja, wie, du weißt es nicht und so.
Aua.
Ja. Also ja, also ist natürlich noch viel größer, aber das resoniert.
Ich darf nicht zu erfolgreich sein, der ist übel.
Ja, okay.
Sonst, keine Ahnung, werde ich gesehen, werde ich gesehen und gesehen werden, heißt abgelehnt werden.
Ja, sonst gibt es vielleicht Leute, die sagen, das ist alles fake, was du machst, so können mich stürzen. Ja. Ja.
Freude und Glück gibt es für mich nicht.
Oh, okay. Wow. Echt?
Naja, wenn du, also stell dir vor, ich meine, weißt du, Übergriffe gibt es ja auch, es gibt ja auch emotionale oder mentale Übergriffe oder Grenzüberschreitung von Eltern.
Ja? Natürlich, ja.
Weißt du, also pass bloß auf, dass du nicht abhebst. Natürlich. Also intuitiv.
Aber so das mit Glück zu verknüpfen?
Keine Ahnung. Vielleicht, weißt du, wenn deine seine Eltern so ein Upper Limit Problem hatten, also heißt so, hey, so viel und dann ist aber genug, weil sonst hält mein Nervensystem nicht mehr aus, so viel Glück, dann haben die auch Wege gefunden, wieder unglücklich zu werden.
Ja, oder es sind viele Menschen um dich rum, denen es irgendwie schlecht geht und dass du ein schlechtes Gewissen gemacht bekommst, dass es dir besser geht und dir darfst nicht so gut gehen, weil anderen geht es auch nicht so gut. Du, also wieso soll es dir jetzt besser gehen gerade?
Also ich glaube, ich gehe raus und dieses Essen Teller leer, die Kinder in Afrika, Punkt. Jesus Christ.
Ja.
Weit verbreitet. Die, also weißt du, andere würden drum betteln und du isst deinen Teller nicht leer.
Ja. Sei mal nicht so glücklich.
Okay, ja, sechstens, besser nicht so viel fühlen.
Ja, okay.
Siebtens, Liebe und Nähe gibt es für mich nicht. Ist eher halt so eine, keine Ahnung, nicht gehalten, nicht geliebt. Verinnerlichte
ja,
Story.
Also, aber das kenne ich auch von, also mir fallen jetzt so ein, zwei Freundinnen ein, die materiell geliebt wurden, aber die haben keine, also
ja.
Nicht anders.
Achtens finde ich auch gut, ist so fast schon die Umkehr. Nähe ist bedrohlich.
Oh, okay.
Also wenn Übergriffe, wenn Leute dir oft zu nah waren, kann ich sofort
gegen deinen
checken.
Willen, ja.
Neuntens, eigentlich hätte es mich nicht geben sollen. Aua.
Ja, das ist gerade bei den Kindern, die gesagt bekommen, also du warst ein Unfall, so.
Ja. Ist schon übel, das zu hören. Ja.
Ich habe eine Freundin, die, da hat die Mutter sie bekommen, um den Vater zu halten.
Ah.
Ja, das wurde irgendwann
dann
mal
weiß,
erzählt.
Ist übel.
Ja. Also Jesus es hat nicht geklappt, aber die hat echt dem Typen das Kind untergeschoben. So.
Okay, zehntens. Ich bin böse, aber das darf keiner merken.
Oh, okay.
Aha.
Kannst du damit was anfangen für dich?
Nee. Also da klingelt bei mir in meinem Leben nichts. Also ich bin böse und es darf keiner merken.
Aber ich frage mich, wie es, also was dahinter steckt, also was sag ich einem Kind? So, ja, du bist böse und okay.
Ja, keine Ahnung, stell mir vor, dein Vater nimmt seinen Sohn irgendwie und geht wild schießen, illegal. und sagt dann, okay, du sollst aber niemandem erzählen.
Okay. Ah, okay. Also, das ist, das macht man nicht, aber.
Böse, keiner darf es wissen.
Okay, ja, verstehe.
So viel, ja, vielleicht, ja, ja. Elftens, ich bin schuld.
Ja, gut.
Ja.
Großes Thema, glaube ich.
Großer Wäscher, ja. Basisschuld ist auch ein riesiges Ding, ja. Zwölftens, ich muss stark sein und mich kümmern. Mhm. Schwache, kranke Eltern. Kann ich mir gut vorstellen, wie das zustande kommt.
Also.
Co-Abhängigkeit.
Aber, ja, aber, also ich habe das, das habe ich auch auf jeden Fall. Stark sein, also das irgendwie,
ja,
wenn es hart auf hart kommt, dann habe ich irgendwie nur mich. Obwohl das gar nicht stimmt. Also das ist gar nicht meine Überzeugung, aber ja, irgendwie.
Ist spannend, woher, weißt du, die, ja, Frage ist immer, wie habe ich das gelernt?
Ja, ja, weiß ich auch nicht.
Also ich habe es gelernt.
Ja.
Andere haben es nicht, weißt du. Ja. Das Ding ist ja, also egal welcher Satz, es geht ja darum, was resoniert in dir, wo, ja, ja, wo geht die Klingel an? Und dann kannst du halt so jetzt Energieheilungsprozess, mhm, da reingehen und gucken, mhm, okay, was sagt dein Körper? Check it out. Wo kommt die Story her? Was ist da los? Ja.
Ja.
Normalerweise geht es natürlich andersrum. Also man erzählt seine Live-Story und guckt dann, oh, welche Sätze sind daraus entstanden.
Mhm.
Aber intuitiv klingelt es schon beim Satz meistens. Ja. Und 13, keiner darf merken, was hier eigentlich los ist.
Ja gut, das passt ja zu dem
Familienscham, genau, Familiengeheimnisse.
Die Nachbarn dürfen nicht.
Nachbarn dürfen nicht erfahren.
Nicht wissen, ja.
Auch so, ja, ja.
Oh, das ist bestimmt, glaube ich, in sehr vielen Familien.
Ja, so, weißt du, so wütende Elternteile, wo man irgendwie versucht so.
Ja, ja, oder dann, ja, es gibt ja die wildesten Kombinationen.
Bin die Treppe runtergefallen, bla bla, weißt du, diese, ja, ganzen Nummern von, es darf keiner wissen, was hier los ist. Ja. Mhm. Ah, und die Skripte machen natürlich, wie frei ich mich in der Welt bewegen kann, weil die sind natürlich große Einschnitte in meine Freiheit, in meine gefühlte Freiheit. Also wenn Nähe bedrohlich ist, dann kann ich halt nur so weit gehen, bis etwas in mir zurückzieht. Ja.
Also ich merk so bei mir, ich habe nicht so diese, es gibt ja so typische Sachen, für die sich Menschen schämen. Also Pupsen oder so. Keine Ahnung. Ja, okay, finde ich jetzt auch nicht so geil, wenn es doch passiert, aber oder irgendwie ja, sich schämen, wenn viel, es hat ja viel mit Körper und Nacktsein zu tun, irgendwie beim Sex, oh nee, mein Bauch hängt oder nicht, dass man meine Zellulite sieht und
Klassiker,
sowas.
Genau. Ja.
Es gibt ja so typische Sachen. Und die habe ich jetzt irgendwie nicht so. Aber dafür in anderen Bereichen irgendwie. Ich habe manchmal so ganz komische Dinge, für die ich mich schäme. Zum Beispiel hätte ich im Leben, wäre ich nicht mit einer McDonald's-Tüte rumgelaufen. Ich hätte mich zu Grund und Boden geschämt. Überhaupt in den Laden reinzugehen, ist für mich eine ganze Zeit lang ist richtig, also nicht, dass ich da oft hingehe.
Wo kommt die Bedeutung her?
Es wurde so verteufelt bei uns irgendwie. Aber das wirklich, das ging so tief. Ich bin wirklich nicht in den Laden reingegangen, ganz komische Scham, aber dann schäme ich mich auch, also weinen, das übe ich gerade, dass ich mich da nicht mehr, so vor dir schäme ich mich nicht so weinen, aber generell so Schwäche zeigen und ich merke auch, dass ich dann immer lachen muss, wenn ich mich schäme.
Ja, das ist die Schamreaktion, ja.
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 Also das ist ganz skurril, weil ich das so vorher nicht so kannte, aber aber so diese altbekannte Scham, wenn wir im Workshop eine Demo machen und ich da irgendwie breitbeinig vor 30 Leuten sitze, so, das bockt mich 0,0.
Ja, ja, ja.
Also, das ist irgendwie.
Die psychologische Scham ist wesentlich schwerwiegender. Also, so diese Bedeutungsebene. Also, da gibt's Bedürfnisse oder Gefühle allgemein, die wir halt wegdrücken, die wir einfach wegdrücken, weil da zu viel. Und ich erinnere mich, was ich noch spannender finde, jetzt könnte man irgendwie überlegen, wie bearbeitet man die Scham. Es gibt aber auch eine ganz konträre Ansicht, die kommt von, also einer der großen drei Erfinder der Psychoanalyse oder Psychotherapie, das ist Alfred Adler, der hat die Individualpsychologie erfunden. Neben Jung und Freud war der so einer der Top, der Big Three. Und Individualpsychologie ist in vielen Dimensionen so konträr zu dieser, weil früher das passiert ist, bin ich heute so. Das ist so die, unsere Standardannahme, weil halt so Freud und Jung sich durchgesetzt haben und die Kausalzusammenhänge. Mhm. Also da, ich wurde beschämt und siehe da, die Scham kommt wieder. Und das, also Alfred Adler sagt nicht, dass das nicht stimmen würde, aber der dreht es um und sagt, die Scham, die du heute, die du produzierst, hilft dir, das Gefühl von damals nicht mehr zu erleben. Also die Scham ist nichts außerhalb von dir, sondern du brauchst die Scham.
Ja, also macht total Sinn.
Um zu copen, um ja, klarzukommen.
Ja,
und in dem Moment habe ich richtig gemerkt, so, dieses Beispiel von ich cracke richtig, da war ein ordentlicher Ambus am Start. Also da war wirklich so, wow, jetzt fetze ich hier gleich. Also und ich habe so eine große Lust gehabt, da reinzutauchen. Aber es war wahrscheinlich so viel, dass...
Aber du wurdest noch geschützt von deiner Scham.
Dass es eine Art von Schutz war.
Ja.
Und da halt so die Membran, so da ist so dieser Ausdehnungsbereich, wo man halt Stück für Stück abbauen kann.
Ja, wie diese Cola-Flasche, so ein bisschen immer öffnest. Und
das gibt natürlich eine große Hoffnung. Oder also ich hätte es gern gekonnt, so, aber das ist dann eher, muss wahrscheinlich Pilze fressen, um da nicht diese Mauern zu haben dafür. Aber fuck, also ich habe einfach gemerkt, wow, da ist Life Force, da ist Sexualenergie dahinter. Also auch das, weißt du, sofort gecheckt, wenn sich das lüftet, wenn ich durch dieses Nadelöhr komme, was darunter liegt, ist Sexualenergie.
Mhm.
Und deshalb ist Scham für mich immer sexuell. Mhm. Also nicht das Gefühl ist die Scham, sondern die Scham, die diesen Energiefluss abhält.
Ja.
Durch mich durchzufließen. Deshalb ist es so wichtig, an Scham zu arbeiten. Und es ist fast schon super wichtig, proaktiv an Scham, wie so auf den Busch zu klopfen, um zu gucken, wo gibt's noch welche. Also,
ja.
Wirklich mal guckt, so, okay, what is it? Was kann ich tun, um Scham zu erleben, damit ich sie endlich verleben kann?
Mhm.
So, you know?
Ja, Sinn? voll. Also ich merke auch, ich habe in Situationen, wenn ich so, also vor Menschen spreche, habe ich nicht so das Problem, wenn ich mir irgendwie dem sicher bin, was ich sage.
Ja, yeah, klar.
Wenn ich aber mal, wenn ich mal irgendwie, da ist eine banale Arbeitsveranstaltung und auf der Bühne ist ein Moderator und du kannst Fragen stellen, okay? Und da in den Situationen, ich habe dann eine Frage, die geistert mir dann schon eine halbe Stunde vorher im Kopf rum, bis ich dann mal aufzeige und mich traue. Und dann merke ich sofort.
Kommt nur Stuss raus aus dir. Oder?
Nee, also ich habe den Satz natürlich schon 100 Mal in der letzten halben Stunde mir gesagt, gar nicht mehr zugehört, was überhaupt abgeht, weil ich so, also ja, ja. Das kanalisiert sich alles so. Und ich bin dann so aufgeregt
und
merke richtig, meine Hände schwitzen und so und zittern auch. Also ich kann dann kein Blatt halten. Und ich muss mich richtig zusammenreißen, dass meine Stimme nicht bricht oder so. Wenn ich was total Belangloses frage. Und das ist aber so eine, ich weiß nicht, das ist so eine Angst oder so eine, ich weiß auch gar nicht, wovor ich da Angst oder Scham empfinde. Aber so also all eyes on me und warten jetzt vielleicht, dass ich eine super schlaue Frage stelle.
Alle zeigen auf dich und sagen, der König ist nackt.
Ja, ja, genau.
Die weiß ja gar nichts.
Ja, genau. Ich glaube, das ist dieses so für, oh Gott, ist das eine dumme Frage. Ja. Das, ich glaube, davor habe ich Angst.
Ja, und da ist da, ich glaube, ich bin zu blöd, Satz.
Ja, ja, genau. Deswegen hat er so mit mir.
Also das ist das Geile an Scham, an diese Doppeldeutigkeit. Also der Satz von dir, der interne Satz von, ich glaube, ich bin zu blöd, kreiert erst diesen ganzen Aufwand, diesen schlauen Satz zu formulieren.
Ja.
Und der schlaue Satz kreiert das Risiko, irgendwas falsch zu sagen, es nicht kapiert zu haben und dadurch wieder zurück auf dein Blödsein zurückzufallen.
Ja.
Was für eine, weißt du, ein Horror.
Ja, ja, das Schlimmste ist, wenn jemand noch nachfragt und sagt, das habe ich jetzt irgendwie nicht, also, hä, was?
Was hast du da gefragt? Für falsche Worte oder so?
Ja, genau. Boah.
Sind sie von hier?
Ja, ja, aber spannend, das ist jetzt irgendwie, das wird mir jetzt gerade erst so bewusst, dass das auf Thema ist für
also,
mich.
Und nimm den Satz, nimm dieses Lebensskript weg. Und du nimmst die Basis für die ganze Scharade weg. Weil es ist so witzig, dass, weißt du, von Glaubenssatz zum Fehler, vom Fehler zum Glaubenssatz.
Ja.
Aber ohne diesen Glaubenssatz oder dieses Lebensskript, diese tiefe Überzeugung, wäre es dir scheißegal, die Frage. Willst du halt irgendwas fragen?
Das ist voll spannend, weil das, also, was heißt, fällt der Groschen? Aber wenn ich vor Leuten stehe und was sage, wo ich genau weiß, also, was verlangt wird von mir zu sagen, also wo der Inhalt klar ist und so. Gar kein Problem. Und ich dachte wirklich, dass es allen so geht. Also ich bin anscheinend gar nicht die, die denkt, oh Gott, ich bin alleine auf der Flur. Sondern ich dachte, naja, es geht auch schon allen Leuten so in der Situation.
Und an der Aussage übrigens merkst du, dass es eine kindliche Prägung ist, weil es eine egozentrische, ich bin das Universum und wie es mir geht, so geht's allen. Also da kannst du schon eine Zeit, Zeitrechnung anstellen, wann dir durch Erlebnisse, was auch immer, das ins Unterbewusstsein gesickert ist und ab dann dein Schicksal gelenkt hat, mehr oder weniger.
Ja.
In dem Fall ist nicht so wild, weil du bist nicht jeden Tag in dem Hörsaal und stellst Fragen.
Ja.
Aber jemand, der denkt, ich darf nicht zu erfolgreich sein oder Nähe ist bedrohlich, kein Wunder, zerschießt du jede Beziehung.
Ja.
Aber wenn du es nicht bewusst hast, dann siehst du immer nur die Oberfläche der Scham.
Ja, absolut. Weißt du, und versuchst dann die Symptome zu bekämpfen, ohne die Ursache zu erforschen.
Ja.
Ja. Oh, wow.
Allein schon das zu checken.
Erwische ich mich dabei, dass ich so rumkicher, weil ich mich ein bisschen nicht schäme, aber ja, vielleicht schon. Weil es sehr, sehr nahe geht.
Und also, was ich nicht vorgelesen habe, es gibt ganz viele transgenerationale Skriptmuster.
Das bedeutet?
Naja, wenn Frauengenerationen vor dir, deine Mutter, deine Großmutter, keine Ahnung. Okay. Ich müsste irgendwas erfinden, aber als Frau muss man leisten.
Ja.
Das kann so sich durchziehen, dass es gar keinen Moment gab, an dem du ein Erlebnis hattest, das dann in dich gesickert ist, sondern es war wie so ein Vibe, wie so ein Selbstverständnis.
Ja, Indianer kennen keinen Schmerz.
Also du siehst es an deiner Omi als Kind, an deiner Mutter, ja, dann wird es mich ja wohl auch betreffen. Ja,
ja, dann ist es ja deine Realität auch. Also hinterfragst du ja nicht mal, weil das ja so einfach so ist in deinem Leben.
Ja, ich meine, also dreh es um und dir wird es, glaube ich, leichter fallen, als stell dir vor, du bist als mega rich Kid geboren. Also der Glaubenssatz von alles ist immer gegeben, ist relativ leicht so anzunehmen, wenn immer alles gegeben ist. Aber wenn alle in deiner Familie, keine Ahnung, immer glauben, dass nächste Woche die Welt untergeht, dann glaubst du, dass die Welt nächste Woche untergeht.
Und ich meine, da kommen wir wieder zur Krankheit vom Beginn der Folge. Dass, wenn wir davon ausgehen, dass wir eh immer Gesundheit haben, ist ja das Gleiche.
Okay, was gibt es hier zu lernen? Ich glaube, es gibt zu lernen,
dass Scham was richtig Gutes ist erstmal,
im
ersten Moment und weil wir uns derer annehmen sollten und dann mal schauen, was steckt denn dahinter und wie kann ich die auflösen?
Ja.
Weil sie hat ja immer einen Zweck, uns zu
Scham
schützen.
Scham hat immer eine schützende Absicht.
Genau, also ist erstmal gut und man kann aber gucken, hey, was liegt denn da drunter, dass ich es irgendwie nicht mehr brauche als Beschützer.
Und da drunter liegt, ganz ehrlich, die meiste kindliche Angst.
Ja.
Kindliche Angst, spüren, dass meine Bedürfnisse übersehen oder nicht berücksichtigt wurden, dass ich in Gefahr war und nicht in Verbindung, während ich in Gefahr war. Keine Ahnung, Prüfungssituation oder intensive prägende Erlebnisse, wo einfach so, okay, so wie ich bin, bin ich nicht okay, offensichtlich. Ja. Und die Scham, glaube ich, rettet dich davor, im Grunde genommen diese Kernverletzung zu fühlen. Das ist das, was ich aus meinem Beispiel wirklich auf ein Silbertablett bekommen habe. So, wow.
Und da ist ja eigentlich schon, also ich meine, eine Lösung gibt es nicht. Aber das ist ja so ein bisschen, wie man damit umgehen kann, nämlich sich mit dieser Scham konfrontieren.
Ja.
Also und versuchen, das da drunter zu fühlen.
Ja, ja, ja.
Irgendwie. Also super leicht gesagt, aber echt schwer getan.
Nee, ich glaube, also Schamarbeit ist wirklich extrem wichtig. Und mir fällt auf, so wie ich es ausspreche, leider gibt es nicht so, also es gibt, keine Ahnung, es gibt ja Wut-Workshops. Es gibt Sex-Workshops.
Ja.
Aber es gibt
nie, unser also Retreat
nie,
zum
ich
Beispiel.
Ich habe noch nie einen Scham-Workshop-Angebot gesehen. Yeah, lass uns ein Wochenende lang deine Scham verköstigen.
Mm.
Aber Ich würde es tun, aber
naja, tun. Also, aber ganz ehrlich, also Scham ist ja ein großer Teil in unseren Workshops und,
ja, ja, ja.
Und wir könnten uns auch Scham-Workshop nennen. Ich habe noch eine Szene so im Kopf, da waren wir mit ein paar Teilnehmern vom Workshop in der Therme.
Stimmt.
Die meisten Tage des Workshops waren uns, war es noch keine Belohnung. Und dann höre ich nur unter der Dusche im Freien und sagt so irgendwie sowas wie, ob ich mich schäme, ah Quatsch, die Scham habe ich schon längst verloren oder sowas jetzt in dem Workshop. Krieg's nicht mehr ganz
Scham
zusammen.
Scham habe ich kein Problem mehr.
Genau, Scham, nee, Scham habe ich jetzt nicht mehr. Das habe ich aufgelöst. Also wir könnten uns auch Scham-Workshops nennen eigentlich.
Ich erinnere mich an das erste Mal, als mir das begegnet ist, war ich in einer Ausbildung oder in einem Ausbildungswochenende. Und da gab es so eine ähnliche Übung, also mit gesehen werden für deine Nacktheit in verschiedenen Graden. Also jeder konnte selber bestimmen, wie viel blank geht. Und da war, ich glaube, es war einer dabei, ich weiß gar nicht, warum ich das noch weiß, aber er war aus Peru. Und der ist da in diese Übung gejumpt, Alter, und hat sich halt auf alle Vieren nackt, Kopf zu Boden und hat seine Arschbacken auseinandergerissen und ich habe einfach in den schwarzen Amazonas geblickt.
Ja. Also er hat mit beiden Händen seine Arschbacken auseinandergezogen.
Ich dachte, wenn ich zu nah hingehe, dann schluckt mich das schwarze Loch.
Ja.
Und ich dachte, wow, Alter.
Der hat keine Scham mehr.
What the fuck? Das war so weit draußen für mich. Und ich habe richtig gemerkt, so, okay, du hast so viel dran gearbeitet, du brauchst einen Kicker, Alter. Du brauchst diese. Du musst das nächste Mal.
Das ist ja langweilig, nur nackt sein. Ja,
ja, also nicht mal nur mehr. Penis, sondern okay, guck
in mein mich
Arschloch.
Rein.
Ja. Also wie, was, so, was kommt danach?
Ja.
kommt danach?
Ja.
Keine Ahnung, riecht dran oder keine Ahnung, was danach kommt, aber keine Ahnung, das ist jetzt nicht der Maßstab für psychologische Freiheit für mich. Aber ich dachte halt so, ja, okay, körperlich bist du durch.
Ja, da hast du keine Scham mehr.
Kann natürlich sein, ist eine große große Leuchtrakete und andere Themen sind halt sehr viel schambasierter.
Ja, bestimmt, aber
plötzlich
ist ja egal.
Du liegst plötzlich in Ungarn, hast ein Crybaby-Face und plötzlich geht Alarm los.
Ja.
Wusste ich nicht. Ja. Wusste ich. Und ich finde es geil. Ja, ich bin neugierig, wo da noch alles Scham uns kleiner macht, als wir sein könnten.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich fühle mich seitdem schon größer. Wirklich, ist wirklich wahr.
Ja, glaube ich sofort.
Ist wirklich wahr. Mir so viele. Das Ding ist, du erlebst ein bisschen Scham und es ist wie, als wäre so ein Geheimnis gelüftet. Und unter diesem Tuch, was da gelüftet wurde, ist so viel Erkenntnis. Ist unglaublich.
Mm.
So, jetzt verstehe, okay. So und so und so und so mache ich es und so.
Ja,
spannend.
So bin ich.
Ja.
Ja, daher kommt das.
Ja.
Voll gut, ey. Ich habe direkt Bock aufs Retreat.
Da laufen wir noch nackig rum.
Ja, und Schambearbeitung at its
was
best.
Was haben wir noch? Drei Frauenplätze. Vulva People kommt auf das Retreat. Ihr werdet es nicht bereuen und zwar live.
Da arbeiten wir an eurer Scham, unter anderem. Und an unserer. An meiner.
Könnt ihr uns eure so Pollöcher zeigen, so viel ihr wollt. Ja.
Ja.
Dazu geht ihr auf reinundraus.com, wenn ihr Bock drauf habt. Ihr seid sehr gerne eingeladen. Ist der Hammer.
Der Hammer.
Der Hammer, Hammer.
Der Hammer.
Und jetzt gehen wir erstmal ins Bett und freuen uns schon.
Ich brauche noch eine Dosis Drogen.
Auf unsere Temple Night, die morgen stattfindet.
Gegen
oder heute,
Temple.
Wenn du das hörst.
Mhm.
Und Kat?
Jones, war mal wieder ein bisschen philosophischer heute. Mag
schämen.
Ich. Schäme ich mich nicht für, wollte ich nochmal sagen.
Okay.
Dann ab ins Bett.
Bye.